Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Es war mal wieder Zeit für ein SoTech Deutschland unterwegs. Dieses Mal sind wir auf der Bits & Pretzels, der Startup-Messe in München.
Ja, oder Festival, wie manche auch sagen. 5000 Leute sind hier, ziemlich viel los und wir hatten viel Spaß. Und du vor allen Dingen auch auf der Bühne warst unterwegs zu einem richtig spannenden Thema.
Quantentechnologie, Quantencomputer, made in Germany. Und die gute Nachricht ist, insbesondere Bayern, aber auch Deutschland insgesamt, haben die Chance, mal in einer Deep-Tech-Technologie, die in der Zukunft immer sich wichtiger sein wird, führend mit dabei zu sein und vielleicht sogar ganz vorne, wer weiß.
Ja, und allgemeiner Tenor hier auf der Veranstaltung ist natürlich, gerade die wirtschaftlichen Probleme und gerade auch für die Startups, was das Finden von Investoren betrifft.
Nur noch 15% der Gründer und Gründerinnen sagen, dass die Investmentbereitschaft von VCs, also Venture Capitalists und Business Angels, positiv ist. Das sind Zahlen des aktuellen Startup-Monitors. Und insgesamt, wenn man sich das so durchliest, scheint es so zu sein, dass, ja, man sieht einfach, die Stimmung ist schlechter. Trotzdem versucht man sich noch im Berufsoptimismus, muss man wahrscheinlich auch als Gründer. Aber klar, so eine konjunkturelle Lage wie jetzt, die geht auch an Startups nicht vorbei.
Ich glaube, ich habe auch Zahlen gesehen, im ersten Halbjahr gab es zumindest wieder mehr Gründungen, aber das ist ein kleiner Lichtblick am Horizont. Und wir haben uns mit ein paar Leuten getroffen.
Als erstes mit einem sehr jungen Gründer, Florian Scherl, der uns ein bisschen was über seine Idee erzählt hat.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Wir sind unterwegs auf der Bits & Pretzels und ich behaupte mal, wir haben einen der jüngsten Gründer uns jetzt rausgepickt, den wir finden konnten. Er ist 19 Jahre alt, hat mit 18 gegründet, Florian Scherl. Hi Florian, schön, dass du dabei bist.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Mit 18 gegründet ist sehr früh, quasi direkt nach der Schule, letztes Jahr Abi gemacht, mit der sehr guten Note 1,0. Also damit muss man sich auf keinen Fall verstecken. Du kommst aus Traunstein, hattest also keine lange Anreise und hast gegründet Fast AI Movies. Warum denn überhaupt gründen?
Genau, also ich habe mir im Alter von 12 Jahren damals Programmieren beigebracht, meine erste Programmiersprache. Und vor 4 Jahren habe ich gestartet, KI-Programmierung durchzuführen. Vor 3 Jahren, das war in der 11. Klasse, hatten wir an der Schule ein Seminar, Jugend gründet hieß das. Da haben wir an einem Wettbewerb teilgenommen, wo wir auch Businesspläne erstellt haben. Gleichzeitig war zu diesem Zeit die Corona-Krise, wo man gemerkt hat, wie schwierig es eigentlich ist, in Deutschland Mitarbeiterschulungen durchzuführen und die Probleme aber immer größer wurden. Fachkräftemangel, neue Produkte, immer kürzere Zyklen, wo etwas gleich blieb. Und da kam dann eben meine Idee, man muss doch eine KI entwickeln können, die quasi aus einfacher Beschreibung, Stichpunkten, Text automatisch solche Videos erstellt, die dann gut verständlich für die Mitarbeiter sind.
Ja, jetzt würde ich noch mal kurz auf die Schule zurückkommen. Ich meine mal gelesen oder gehört zu haben, du wolltest eigentlich was studieren. Ist damit jetzt vorbei oder machst du das trotzdem?
Genau, also aktuell ist natürlich der Fokus schon Vollzeit auf Fast AI Movies. Wir sind jetzt zu dritt im Gründerteam, sind in Summe auch 15 Leute, also ist auch viel Verantwortung dahinter. Gleichzeitig aber bin ich, wie gesagt, der Informatik sehr verbunden. Das heißt, nebenbei mache ich schon auch Kurse, um weiter mich fortzubilden in dem Informatikbereich. Aber das ist quasi etwas, was eher mein Hobby ist, weil, wie gesagt, aktuell einfach ich ausgelastet bin unter der Woche mit Fast AI Movies.
Was haben denn deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, Studium nicht so, ich gründe mal?
Genau, also grundsätzlich, sage ich mal, haben die mich immer unterstützt auch, weil sie es natürlich toll finden, wenn man mit einer eigenen Firma gründet, da kann man ja auch was bewegen, das ist auch eine große Chance. Gleichzeitig, wie gesagt, dadurch, dass ich auch weitere Kurse mache, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, irgendwann einen Abschluss zu machen, was natürlich trotzdem wichtig ist, weil niemand weiß, ob das erfolgreich wird und dann braucht man ja trotzdem, sage ich mal, eine Kompetenz dahinter, um dann weiterzumachen.
Du guckst dir bestimmt auch andere berühmte Vorbilder an. Wir hatten auch schon einige im Interview und man liest auch viel und meistens war so der Tenor, die mittelmäßigen Programmierer sind die besten Business-Leute, die dann die Startups auch erfolgreich machen. Und wer so der Programmierprofi ist, der passt da eher weniger als CEO rein. Also wie siehst du das? Weil du sagst, du bildest dich immer noch weiter. Ergibt das Sinn oder solltest du dich lieber auf den Business konzentrieren?
Also das ist natürlich eine schwierige Frage oder eine sehr gute Frage auch, weil grundsätzlich natürlich mir schon wichtig ist, dass ich auch die technische Kompetenz als CEO habe. Schließlich, sage ich mal, muss ich auch mit Investoren reden oder auch den Kunden, sage ich mal, unsere Software erklären. Und da ist es natürlich am besten, wenn man selber auch in der Entwicklung drinnen ist. Gleichzeitig hast du natürlich recht, ist es natürlich enorm wichtig für mich, dass ich eigentlich mich fokussiere auf den Teil Vertrieb, Strategie, wie komme ich auf Menschen, wie gehe ich darauf zu, sage ich mal, dass ich die überzeuge, entweder unsere Kunden zu werden werden oder in uns zu investieren. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man da auch einfach immer auch versucht, in dem Bereich sich weiterzubilden. Also nicht nur in dem technischen Bereich, sondern auch in dem wirtschaftlichen Bereich.
Beim technischen Bereich, du hast vor mit 12 dich schon mit dem Thema beschäftigt und auch sehr schnell für dich erkannt, so eine KI-Programmierung, das macht Sinn. Das ist ja sehr früh gewesen. Seit letztem Jahr reden alle über ChatGPT und KI. KI war vorher auch da, natürlich. Trotzdem warst du sehr früh dran. Wie kamst du denn darauf?
Genau, auch hier, sage ich mal, hatte ich echt Glück, weil ich während dieser Zeit einen sehr guten Informatiklehrer hatte, der quasi mich da auch fördern wollte und mir dann Angebote gegeben hat, wie Online-Kurse, Bücher, Wettbewerbe, wo ich eben diese Themen lernen konnte. Also ich habe mir dann quasi in so einer Art Selbststudium das damals beigebracht und es hat einfach super viel Spaß gemacht, eigene Sachen zu entwickeln, eigene Apps zu entwickeln und dann eben eigene KI-Modelle zu trainieren. Und da bin ich dann einfach über meinen Lehrer am Anfang als Anstoß und dann eben über diese Angebote, die es dank des Internets jederzeit abrufbar natürlich gibt, draufgekommen.
Also könnte man in dem Fall sagen, das heißt ja oft so, Bildung hängt vom Geldbeutel der Eltern ab, aber in manchen Bereichen ist es eher wichtig, welche Lehrer habe ich und habe ich das Glück, auf gute Lehrer zu treffen?
Definitiv. Also wie gesagt, die Schule hat mich da in mehrfacher Hinsicht unterstützt. Einmal der Informatiklehrer, dann eben vor 3 Jahren in dem P-Seminar dieser Wirtschaftslehrer, der dann auch an Jugend gründet mit uns teilgenommen hat. Also das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Räume, weil in der Schulzeit kann man quasi schon so viele Sachen machen und wenn man dort aber engagierte Lehrer hat, dann kommt man auch zu den Angeboten.
Wenn man jetzt schon mal Hilfe sind, du hast ja jetzt auch letztlich Hilfe gehabt bei der Finanzierung, inwiefern?
Genau, also ich habe verschiedene Fördergelder bekommen, dadurch natürlich die erste Finanzierung auch von meinen Mitarbeitern, von den ersten Praktikanten sichergestellt und natürlich auch die ersten Anschaffungskosten eines Servers gedeckt. Gleichzeitig habe ich auch in einem Wettbewerb teilgenommen, wo wir einen Server gewonnen haben, der uns quasi auch wieder in der KI-Entwicklung unterstützt oder hilft. Und dann vielleicht teilweise noch wichtiger, wir haben einfach durch die Wettbewerbe sehr viele Mentoren bekommen. Mentoren auf rechtlicher Seite, auf technischer Seite, aber eben auch in großen Unternehmen, die uns geholfen haben, erste Kontakte zu Kunden herzustellen, die schließlich über den Umsatz auch uns wieder finanzieren.
Also Höhle der Löwen wäre nichts für dich, du hast also schon alles, brauchst du nicht, oder?
Das stimmt nicht ganz so. Tatsächlich eben sind wir jetzt schon auch auf der Suche, dann im nächsten Jahr unsere erste Finanzierungsrunde abzuschließen, weil einfach jetzt nochmal ein großer weiterer Investment getätigt werden muss, um einfach vorne daran zu bleiben. Also ihr habt es vorher ChatGPT erwähnt, dadurch ist jetzt so ein bisschen ein KI-Run ausgebrochen. Alle entwickeln nun KI-Software und man muss einfach schauen, dass man echt vorne dabei bleibt, um nicht hinten abzufallen.
Ist das jetzt auch so dein Ziel für die Messe hier? Investoren, Kunden oder was möchtest du hier?
Genau, also du hast es schon angesprochen, das sind eigentlich unsere beiden Hauptfokuspunkte. Einmal quasi Investorenkontakte herzustellen, gleichzeitig auf der anderen Seite aber eben auch große Unternehmen, die hier auch vorhanden sind, zu überzeugen, auch unsere Software zu testen und dann auch unsere Kunden zu werden. Das sind so die beiden Ziele.
Wir haben ja eben schon über ChatGPT und so gesprochen. Ich frage mich halt auch, wie gefährlich ist das? Ne? Also es ist ja relativ, wird immer einfacher, schnell mal automatische Videoerstellung, Bildgenerierung und so weiter. Das ist ja eine enorme Konkurrenz, die auf euch zukommt. Wie wollt ihr das gewährleisten, dass ihr immer vorne dabei seid?
Sehr guter Punkt. Also grundsätzlich haben wir bei uns, bei unserer KI-Software eine Besonderheit, die jetzt so normalerweise nicht vorhanden ist. Wir können nämlich Hierarchien und Keypunkte aus einem Text erkennen und die grafisch wie in einer Präsentation animieren. Also wie in einer sehr, sehr guten animierten PowerPoint-Präsentation mit Diagrammen darstellen, ohne dass der Inhalt verfälscht wird. Und das ist gerade bei technischen Produkten wichtig, wo jetzt, sage ich mal, amerikanische Unternehmen nicht so ihren Fokus drauf gerichtet haben. Aber grundsätzlich, wie schon gesagt, ist dieser Bereich enorm weiterentwicklungsintensiv, enorm schnell und da muss man schauen, dass man dort bei den KI-Modellen immer auch vorne in der Entwicklung dabei bleibt.
Wie kommt es denn bei den Kunden an? Weil ich könnte mir vorstellen, die sind ja auch erstmal überrascht, wenn ihr dann als so junges Gründerteam da reinspaziert.
Das ist richtig. Also man wird oft darauf angesprochen, wobei ich da eher das Positive rausziehe. Es ist ein extrem gutes Vermarktungsargument, die 19 natürlich als Zahl. Und dann versuchen wir den Trust oder das Vertrauen herzustellen eben über unsere Kunden. Wir haben Mann und Hummel, ist ein relativ großer Filterhersteller als Kunden und dann noch weitere Kunden aus dem Maschinenbausektor. Und darüber plus dann durch Testungen an unserer Software, die durchführen dürfen, bekommen sie Vertrauen in uns. Und somit ist eigentlich das meistens kein Problem, das junge Alter.
Gab es auch Unternehmen, wo die Leute sagen, ja, ich kann doch jetzt bei ChatGPT alles selber machen. Ich gebe da ein bisschen was ein, eine PowerPoint-Präsentation animieren, geht dann automatisch. Was sagt er denn?
Tatsächlich kommt es selten vor, beziehungsweise wenn es vorkommt, haben sie meistens unsere Software noch nicht so richtig verstanden. Okay. Dann zeigen wir ihnen einfach das, was sie bei ChatGPT eingeben, was passiert, wenn das Gleiche bei unserer Software eingegeben wird und was dann rauskommt. Bei uns kommt ein vollständiges E-Learning, also auch ein Multiple-Choice-Quiz, das Video quasi als solches, aber auch eine Kontrollmöglichkeit, ob die Antworten richtig gesetzt wurden, raus. Bei ChatGPT bekommt man immer erstmal noch einen Text, der kann zwar gut vorbereitet dann sein, aber der muss dann weiterverarbeitet werden vom Menschen.
Wie gehst du da mit dem Druck um? Also ich meine, ihr seid 15 Leute, ne? 15 Mitarbeiter habt ihr. Das ist ja jetzt schon ein bisschen was und das ist eine große Verantwortung. Wie kommst du damit klar?
Also das ist vielleicht so die größte Umstellung für mich gewesen nach der Programmierung, dort jetzt auch Verantwortung nicht nur für mich selbst oder dann mein eigenes Produkt zu haben, sondern für uns im Gründerteam und dann eben auch für die Mitarbeiter. Und wie ich damit umgehe, ist einfach, dass ich versuche, halt jeden Tag mein Bestes zu geben. Dann kann ich auch abends, wenn ich ins Bett gehe, in den Spiegel schauen und sagen, ich habe mein Bestes gegeben und dadurch auch das Beste fürs Team, fürs Unternehmen getan. Und natürlich nur Entscheidungen treffe, die rational auch begründbar sind oder sinnvoll sind und somit eigentlich nie in eine Situation komme, wo ich irgendwie mich rechtfertigen müsste.
Ich habe auf der Webseite gesehen, da ist ja euer Team abgebildet, ja. Multikulturell. Also wo hast du die Leute gefunden? Die sind ja wahrscheinlich aus aller Welt. Sind die remote? Sind die bei dir in der Heimat oder wo sind die?
Genau, also grundsätzlich sind wir ein sehr hybrides Startup. Das heißt, wir haben Remote-Arbeit, aber auch unser Büro an der TU München in Garching. Und da kommen auch unsere meisten Werkstudenten, Praktikanten her, weil dort quasi einfach sehr viele Nationalitäten angesiedelt sind. Und ja, das funktioniert sehr gut in der Zusammenarbeit dort. Und gibt auch einen wunderbaren Mix und eine wunderbare Kultur, einfach wenn man so viele Nationalitäten vereint.
Würdest du sagen, Deutschland ist ein gutes Gründerland?
Also grundsätzlich bin ich dort mit einem positiv gestimmten Ja ausgestattet, weil wir einfach sehr viele Initiativen haben, wie die Unternehmertum in München, die TUM Venture Labs, die quasi diese Gründerlandschaft unterstützen. Wie gesagt, ein kleines Aber gibt es trotzdem, die Bürokratie ist schon enorm. Das hört sich jetzt so, sage ich mal, standardmäßig an, aber einfach dieser Aufwand, bis man seinen ersten Umsatz buchen darf. Also wir hatten nach der Gründung 4 Monate, bis wir unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bekommen haben. Also die Nummer, die man braucht, um zu verkaufen. Und das darf nicht länger so bestehen bleiben, weil dann wird es irgendwann in Deutschland, sage ich mal, auch schwierig, wenn man diese Bürokratielast einfach den Startups ja, bestehen lässt.
Ja, da habe ich ja heute schneller ein Auto zugelassen als eine Umsatzsteuernummer. Ja, der Finanzminister will ja Geld verdienen. Komisch eigentlich, ne? Aber ansonsten ist Bayern so, bleibt deine Heimat in der Richtung oder überlegst du auch vielleicht Berlin oder andere Startup-Hotspots zu nutzen?
Also ich glaube, in Deutschland ist tatsächlich München in dem KI-Umfeld ein sehr, sehr, sehr gutes Startup-Umfeld. Also da müssen wir uns nicht verstecken. Natürlich weltweit, sage ich mal, man weiß nie, was in der Zukunft passiert. Also ich bin natürlich schon auch so ein kleiner Fan vom Silicon Valley, aber da gibt es erstmal noch keine Überlegungen.
Hast du jetzt schon eine große, lange Vision fürs Unternehmen oder fährst du jetzt erstmal so auf Sicht?
Nein, tatsächlich ist schon eine Vision auch bei uns vorhanden, auch jetzt gerade natürlich mit den Co-Foundern, die wir haben, also wir sind zu dritt, ist die gut abgestimmt. Wir wollen, wie gesagt, einfach führend werden in dem Bereich Schulungsvideos, Mitarbeiterschulungen und haben dort auch uns klare Ziele gesetzt, wie wir da hinkommen, um quasi dort auch in dem Deutschland-, Österreich- und Schweizer Markt in Summe quasi dort die Vormachtstellung zu bekommen.
Ja, es scheint mir ja auch, dass du einige Kunden suchst im KMU, also kleine, mittlere Richtig. Unternehmen, die vielleicht noch nicht dran denken, gleich auf Augmented Reality zu gehen oder so. Also da bist du ja noch auf der sicheren Seite eigentlich, oder?
Richtig, genau, weil wie gesagt, was wir machen, sind einfach Schulungsvideos, gute Animationen, um einfach die Verständlichkeit zu erhöhen, indem man Audio hat, wo das Ganze erklärt wird, dann eben die Präsentation, die animiert wird und gleichzeitig noch Bilder und Text, das Ganze verstärkt. Und das ist einfach ein sehr gutes Argument. Das sind gute lernpsychologische Methoden. Es ist nachgewiesen, dass dadurch Mitarbeiter die Sachen länger sich merken, besser verstehen und dadurch quasi kommen wir da auch in KMUs recht gut ran.
Fürchtest du denn da aber eine Konkurrenz? So Industrial Metaverse ist ja wirklich ein großes Thema und gerade auch bei Maschinenbauern könnte es hier und da ja auch Sinn machen, mal eine Schulung im Metaverse über VR oder AR zu machen. Ist das für euch, habt ihr da Sorge oder wollt ihr euch in die Richtung entwickeln?
Vollkommen gutes Argument. Wir sehen uns da eher, sage ich mal, in einer anderen Nische. Also wir sehen uns jetzt eben nicht für die Unternehmen, die jetzt unbedingt, sage ich mal, im Produktbereich so eine Metaverse-Schulung anbieten wollen, sondern wie gesagt, wirklich für den KMU-Bereich oder eben den vor allem HR-Bereich in den größeren Unternehmen, die einfach sehr viele Themen haben, die sie schnell umsetzen müssen, aber jetzt nicht Zeit haben, dort eine Agentur zu beauftragen, 4 Wochen lang oder sogar länger so eine Metaverse-Schulung für 10.000 Euro zu entwickeln, sondern einfach für ein paar hundert Euro innerhalb von 24 Stunden dort ein Schulungsvideo benötigen. Das ist einfach unsere Nische. Das heißt, es ist einfach eine andere Nische.
Ja, wir haben eigentlich immer eine Schlussfrage, die hast du schon gestellt, ne?
Ja. Und nicht mit einer Note am Ende. Nee. Von daher, ich hatte es schon gestellt, so gesehen, wenn du jetzt Deutschland eine Note geben müsstest, sehr gut bis ungenügend. Wie ist Deutschland so als Gründerland?
Eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, eine entweder 3+ oder 2-. Das heißt, wir haben einfach diese Initiativen, wie ich schon erwähnt habe, Unternehmertum, die sind einfach, oder auch Bits and Pretzels, dass es in München ist, das ist natürlich schon führend auch für Deutschland, dann in Europa zumindest, aber gleichzeitig die Bürokratie, die darf man nicht jetzt unterschätzen, was dort alles noch auf Last auf uns zukommt, weil auch dort neue Gesetze immer wieder verabschiedet werden, die das Ganze noch verschlimmern, anstatt zu verbessern.
Und wenn man KI nimmt als Bewertungsmaßstab, wo stehen wir da?
Bei künstlicher Intelligenz würde ich uns eine 3- geben, leider. Wie gesagt, die ganzen großen Unternehmen, man kennt es ja selber, kommen leider aktuell aus den USA. Und wir haben vielversprechende Startups in München und in Deutschland, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel regulieren. Jetzt gibt es ja diesen EU-AI-Act und je nachdem, wie das sich dann entscheidet, glaube ich, können wir uns da schnell verbessern oder eben leider nicht.
Ja, danke Florian. Hier geht gerade der Lärm wieder los auf der Messe. Wir ziehen mal weiter.
Ja, danke Florian.
Dankeschön.
Tut ganz gut zu hören, dass es noch so junge, kluge Köpfe gibt, die Deutschland irgendwie nach vorne bringen wollen. Ich hoffe, es klappt alles für ihn. Aber wenn man schon mal hier ist, muss man natürlich auch mit den 3 Gründern der Bits & Pretzels sprechen. Das haben wir getan, und zwar mit Bernd Stormfans Gravesande. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sonst Bernd, sorry. Dann noch Andreas Bruckschlögel, Andi, das ist etwas einfacher, und Felix Haas.
Ja, noch alte Hasen. Viel Spaß. So, wir haben die Location gewechselt. Wir sind von dem Lärm jetzt ein bisschen weg im Presseraum und sitzen hier mit den 3 Gründern der Bits und Pretzels zusammen, Frauke. Ne? Kriegst du die Namen noch zusammen?
Oh, ich probiere es. Bernd, ja. Andi und Felix.
Hallo. Nicht schlecht. Hallo. Herzlich willkommen.
10 Jahre ist es ja jetzt. Ihr feiert Jubiläum. Ist natürlich aber gerade ja nicht so ein schönes Jahr für viele Startups. Wird es wieder bergauf gehen?
Ja, also natürlich geht's bergauf. Wir haben in der Tat eine schwierige Zeit, weil wir aufgrund der aktuellen Konjunktur und der Zinslage einen sehr zurückhaltenden Investoren sehen und zurückgehenden Konsum. Aber das ist eine Momentaufnahme. Und wenn man den grundsätzlichen Trend sieht, wie die Technologien sich weiterentwickeln und die Finanzierungsmöglichkeiten in Deutschland, die Gründungsmöglichkeiten, dann bin ich da sehr, sehr bullisch.
Darf ich da widersprechen?
Ja, bitte gerne.
Ja, also ich glaube, dass wir erstmal vor schwierigen Zeiten stehen werden in naher Zukunft. Wir werden einige unangenehme Pleiten sehen, wir werden Enttäuschungen sehen. Firmen, die 2021 große Finanzierungsrunden gemacht haben, manche davon werden es nicht schaffen, noch eine Finanzierungsrunde aufzunehmen. Andere aber wiederum werden es schaffen. Also ich glaube, es wird eine ziemliche Spaltung geben in der Startup-Branche. Also einige werden groß rauskommen, aber viele werden erstmal doch jetzt auch ein, sagen wir mal, Tal der Tränen gehen müssen.
Ja, im Prinzip hast du mir gar nicht widersprochen. Du hast es bestätigt, was ich vorhin gesagt habe. Nur ich habe die Höhe der Investments nicht bestätigt. Aber natürlich, die nächste, kurzfristig ist es ein Problem. Aber ist doch schön, dass wir uns einer Meinung sind.
Das ist doch eigentlich.
Ja, und reden wir hier über Deutschland oder reden wir international, Andi?
Ja, natürlich quasi kann man das Bild aufs internationale Feld übertragen. Also das ist kein deutsches Phänomen. Natürlich in Deutschland war es jetzt die letzten Jahre, wenn man das vergleicht mit USA, schon so, dass die Investorenszene mehr in Schwung gekommen ist, dass wir da aufgeholt haben gefühlt. Aber das Bild gerade zeichnet sich eigentlich weltweit ab.
Wir haben jetzt gerade natürlich immer häufig so einen KI-Fokus, also gefühlt auch künstliche Intelligenz. Wenn das irgendwo im Namen steht, bekommt man Geld hinterhergeschmissen. Haltet ihr das für gesund?
Ich weiß nicht, wie formuliere ich das, ob ich der Frage so zustimmen würde.
Du widersprichst ja.
Ja, weil jede Grundlageninnovation, jede Sprunginnovation hat es in sich, dass man vorher nicht weiß, was funktionieren wird und was nicht funktionieren wird. Und eine der Erfolgsformeln der Amerikaner, insbesondere dem Silicon Valley, ist es, dass sie sehr aggressiv, sehr hoch und sehr frühzeitig hochriskante Firmen finanzieren. Und dann sehen wir von den, sagen wir mal, 1000 finanzierten Firmen, sehen wir dann 2, 3 riesige Erfolge, wie Google und wie sie alle heißen, und die Apples der Welt, Die anderen schaffen es vielleicht nicht, aber die machen das. Und ich glaube, diese Mentalität, die ist erstmal gut. Also das tut uns Deutschen mal gut, auch mehr den Mut zu haben, frühphasige, hochriskante Themen zu finanzieren. Und die Antwort auf deine Frage ist, aus meiner Sicht deswegen, ja, ist es richtig, dass wir jetzt mal aggressiv als Investoren die nächste Generation von Gründern finanzieren in dem Bereich. Nur wird auch vieles nicht funktionieren, fast alles wird nicht funktionieren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die ersten großen Erfolge kommen werden. Siehe Ale Balfa und andere Beispiele.
Ja, ist da genug Geld denn da? Weil
Das ist das Hauptthema bei uns in Deutschland. Das Kapital in den Late-Stage-Finanzierungsrunden. Es kommt, aber es ist immer noch ein Bruchteil im Vergleich zu den US-amerikanischen Deals.
Ja, vielleicht nur ergänzend. Also diese Einstellung sieht man jetzt nicht nur im Bereich der Finanzierung, sondern auch Regulierung. Also in Europa tendieren wir dazu, etwas zu regulieren, was noch gar nicht da ist, was noch gar nicht verstanden ist. Und man versucht, alle möglichen Risiken auszuschließen. In den USA lässt man erstmal freien Lauf und sieht dann, wo läuft es schlecht. Das war auch im Bereich Krypto beispielsweise so. Und dann geht man gezielt mit Regulierung rein. Und das ist natürlich für eine sprunghafte Innovation, die man per Definition nicht verstehen kann, der komplett falsche Ansatz, wenn man erst das versucht zu regulieren, bevor es da ist. Weil man weiß ja gar nicht, wie es aussehen wird.
Andi, vielleicht an dich die Frage. Noch ist die Regulierung ja nicht da, aber man sieht ja jetzt in Deutschland nicht gerade, dass die großen Unternehmen mit Schwung da reingehen. SAP mit ein paar Millionchen in Aleph Alpha und dann höre ich nicht mehr viel, also oder siehst du das anders?
Ja und nein. Also wie du richtig sagst, den großen Schwung, den wir uns, glaube ich, alle hier wünschen würden, den sieht man nicht. Aber man sieht schon, dass viele Firmen sich damit beschäftigen, viele Investments auch in Deutschland stattfinden. Ja, aber in den nächsten Monaten wird sich, glaube ich, nochmal zeigen, ob wir da in Deutschland damit aufspringen oder nicht. Wir würden es uns ja wünschen, weil es natürlich, wie Felix sagte, notwendig ist, um auch in Deutschland oder in Europa ein paar dieser Hidden Champions zu generieren.
Ich soll jetzt schon alles immer dagegen halten. Kann ich Regulierung auch, wenn sie nicht zu stark ist, Innovationen fördern am Ende? In den USA geht es jetzt ja eher Richtung Freiwilligkeit im ersten Schritt, dass wir uns alle mal irgendwo ein Wasserzeichen hinmalen und sagen, wir müssen reguliert werden, wir machen es aber selber. Also ist es wirklich ein Killer oder gibt es am Ende auch Sicherheit, weil du dann in dem gewissen Rahmen nach vorne gehen kannst?
Kannst du mir denn ein Beispiel nennen, wo Regulierung zu Innovation geführt hat?
Gerade nicht.
Ich nenne dir ein Beispiel. Ja, danke. Ich nenne dir ein Beispiel aus der KYC-Industrie. Meine Firma IDNow, wir machen in Deutschland das Video-Dent-Verfahren und wir basieren auf Regulierung. Du kannst jetzt natürlich fragen, ist die Innovation deswegen entstanden? Ja, aber der Need dafür, das Bedürfnis ist entstanden, weil es eine Regulierung gibt, die aus meiner Sicht natürlich zu Recht besteht, den Konsumenten zu schützen.
Ich glaube, dass die große Problematik ist dann, wenn ein Land reguliert oder eine Region und die andere nicht, weil dann hat man einen Wettbewerbsnachteil. Und das erleben wir in Deutschland oder in Europa leider sehr, sehr stark. Das war damals schon mit dem Thema DSGVO, was meines Erachtens per se erstmal eine gute Initiative war, aber wenn es weder woanders gelebt wird, auch in Europa nicht so wirklich gelebt wird, dann ist es meistens das Papier nicht wert, auf dem es gedruckt ist. Und an sich hätte DSGVO viele Geschäftsmodelle erzeugen können. Macht es aber leider nicht. Und genauso ist es gerade mit dem ganzen Thema AI. Wenn nur Europa sich Gedanken macht, aber die Amerikaner als Beispiel alles bauen können, der Europäer aber nicht, dann haben wir einen ganz klaren, sehr, sehr großen Wettbewerbsnachteil und das hilft definitiv keiner Innovation, finde ich.
Ich glaube aber, die Aufgabe von Regulierung ist es nicht, um Innovation zu fördern. Die Aufgabe von Regulierung ist es, uns Konsumenten und Bürger zu schützen. Das Problem an dem von dir genannten DSGVO und auch vielen anderen ist nur, dass es ein uneven playing field ist. Die Amerikaner müssen sich nicht teilweise an die Standards halten, an die wir uns hier halten müssen. Das ist das Problem. Wenn es für alle gleich wäre, dann würde ich das, fände ich das schon sehr gut.
Genau, also es wird ja nie der Fall sein, dass wir weltweit eine Regulierung haben. Also die Chinesen haben andere Vorstellungen als die Amerikaner und die Europäer. Und es ist halt nicht mehr zeitgemäß, dass Europa immer zu vorsichtig agiert in dem Bereich. Und das kann einfach nicht sein, weil genau die Innovation, das sehen wir jetzt auch in anderen Bereichen, neben nicht mehr in Europa stattfinden werden in Größen. Natürlich entwickeln sich für einzelne Firmen dann Geschäftsmodelle, wie für IDNow, das ist ganz klar, aber erstmal ist die Regulierung innovationsschädlich.
Eine andere Form der Regulierung sind ja auch Verbote. Wir haben uns ja von Kernkraft zum Beispiel verabschiedet, aber jetzt kommt mit Marvel Fusion, sitzt in München, mit denen reden wir auch noch, die dann nicht Kernfusionsthema weitertreiben, aber leider dann auch nicht unbedingt in Deutschland. Das ist auch ein großes Thema, oder?
Ja, um es mal platt zu sagen, also ich empfinde das als völlig idiotisch. Die überideologisierte Einschätzung von Technologien. Natürlich hat Kernkraft Nachteile, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber es wäre eine hervorragende Übergangstechnologie für ein paar weitere Jahrzehnte, um den Übergang zu den erneuerbaren Energien richtig zu bewältigen. Aber nein, was machen wir? Wir schalten alles panikartig ab, schaffen die Forschung und Entwicklung im Bereich ab und überlassen das eben den Kollegen im Ausland. Fakt ist ja, dass die Kerntechnologie hochtechnologisch inzwischen sich weiterentwickelt hat, auf einem ganz anderen Stand ist als die Kernkraft, die wir aus den 60er und 70ern kannten. Und da haben wir leider ein paar Jahrzehnte verloren, was natürlich richtig traurig ist.
Ja gut, aber natürlich hast du damit auch die Möglichkeit erstmal geschaffen, die erneuerbaren Energien, dass die sich weiterentwickeln, dass investiert wird. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann würden wir nicht über den Ausbau von Solar- und Windkraft sprechen, weil man würde es wieder in der Politik immer eine Regierungsperiode nach hinten schieben. Das ist ja ganz klar. Deswegen ist so ein Verbot, muss aus meiner Sicht auch mal ausgesprochen werden, auch wenn es kurzfristig wehtut.
Ja. Ja gut, da kommen wir nicht weiter.
Nee, ich glaube, da können wir jetzt noch lange drüber reden, aber da wir eure Zeit nicht überbeanspruchen können, wo geht's denn jetzt die nächsten 10 Jahre hin mit der Bits & Pretzels?
Wegen langen Atem, ihr wart ja heute ziemlich außer Atem auf der Bühne, aber ihr habt ja langen Atem bewiesen, 10 Jahre Corona inklusive, also da frage ich mich auch, wo wollt ihr noch hin?
Also wir haben uns bewusst dazu entschlossen, nicht weiter zu wachsen, wie viele andere Konferenzveranstalter oder Messen, weil wir gesagt haben, die 5000 ist eigentlich die perfekte Größe. Es ist groß genug, um internationale Relevanz zu haben, aber immer noch klein genug, um eine gewisse familiäre Atmosphäre zu haben, und das wollen wir unseren Teilnehmern ermöglichen. Was wir wollen ist, dass wir sehr viel internationaler noch werden, also viel mehr Gründer aus Europa, aber auch aus der ganzen Welt anziehen. Das wollen wir schaffen. Wir wollen aber auch schaffen, dass noch mehr Business miteinander gemacht wird. Wir haben jetzt eine Zahl heute gezeigt, auf die wir sehr stolz sind, dass 15.000 Meetings in den nächsten 2 Tagen schon am Sonntagmorgen gemacht wurden. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten 2 Tagen nochmal vielleicht 5.000 bis 10.000 dazukommen und wollen diese Anzahl weiter steigern. Also wir wollen, dass Gründer, Gründerinnen oder Investoren oder Vertreter der Corporate-Welt nach München kommen, einen durchgetakteten Tag haben oder Tage von quasi Sonntag bis Dienstag und danach nach Hause fahren mit einem Koffer voller neuen Wissen, Kontakten, vielleicht ein Fundraising, wenn ich gerade einen Geldgeber suche, und vielleicht sogar noch potenziellen Kunden und Mitarbeitern. Also wirklich ein ganz großes Paket, was wir unseren Teilnehmern mit nach Hause geben wollen. Und das ist unser Ziel, das noch weiter auszubauen.
Danke euch. Die Diskussion hätten wir wahrscheinlich noch lange weiterführen können mit den 3 Jungs. Das vertagen wir dann einfach aufs nächste Jahr.
Ja, danach kam noch die Hiobsbotschaft, dass Bundeswirtschaftsminister Habeck mal wieder abgesagt hat. Wie letztes Jahr, da waren wir alle etwas enttäuscht.
So ist es. Die Gründe kennen wir nicht. Er hätte hier am Sonntag sprechen sollen. Für euch, die meisten hören es ja Mittwoch, ist das jetzt schon ein paar Tage her. Kein so schönes Zeichen für Startup Deutschland. Wer weiß, vielleicht klappt es beim 3. Anlauf. Und damit hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Und denkt daran, uns zu abonnieren und zu bewerten.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.